Ja, vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass heute nicht der Stan Siedelbauer hier steht. Aber viele Frauen sind es schon gewohnt, ihren Männern den Rücken frei zu halten. Und er stand zwischen der Entscheidung, diesen oder jenen Termin wahrzunehmen und kann sich leider nicht aufteilen. So habe ich ihm angeboten, ich vertrete euch. Also ich bin nicht hier, um die Frauenquote zu erfüllen, sondern als Vertretung. Und ich schätze es sehr an diesem kreativ und mit Liebe gemachten, sichtbar selbstgebauten Podium zu stehen. Das ist auch nicht alltäglich. Meine Predigt ist überschrieben Ermutigung und die Grundlage findet ihr in Richter 6 und das Kapitel 53 von Patriarchen und Propheten. Und da sind jetzt ganz viele Zitate draus, aber ich werde es jetzt nicht immer extra sagen. Ich habe gehört, ihr studiert in eurer Bibelstunde Patriarchen und Propheten. Vielleicht habt ihr das noch irgendwo intus. Ja, der Herr hatte die Israel gegebene Verheißungen treu erfüllt. Josua hatte die Macht der Kanaaniter gebrochen und das Land unter die Stämme verteilt. Ihnen blieb nur noch übrig, im Vertrauen auf Gottes Hilfe, die Enteignung der Landesbewohner zu vollenden. Und gerade das taten sie nicht. Sie gingen vielmehr Bündnisse mit ihnen ein. Sie übertraten damit ein ausdrückliches Gebot und unterließen es, die Bedingung zu erfüllen, unter der ihnen der Besitz Kanaans verheißen war. Die Israeliten ließen sich ein mit den Heiden und lernten ihre Werke. Weiter heißt es, als nun Gott seine schützende Hand von Israel zurückzog, war die Gelegenheit für die Midianiter gekommen, Rache zu nehmen. 7 Jahre lang litt das Volk Israel unter ihren Plünderungen und Misshandlungen. Doch als das Volk Israel in seinem Elend wieder auf Gottes Ermahnungen achtete und seine Sünden bekannte, erweckte der Herr ihm einen Retter. Es war noch keine tiefe Reue im Volk, denn die Götzenaltäre waren immer noch im Land. Und wie wir später in der Geschichte noch sehen werden, fand Gott unter den 32.000 Kämpfern im Heer Israel nur 300 Glaubensmänner. Aber wie ein liebevoller Vater, der sich danach sehnt, dass sein Kind offen ist für seine Hilfe, sah Gott in seiner Gnade den kleinen glimmenden Glaubensfunken. Und der Herr erweckte seinem Volk einen Retter. Gideon. Er war der Sohn Joas aus dem Stamm Manasse. Das Geschlecht, zu dem diese Familie gehörte, hatte keine führende Stellung, aber es zeichnete sich durch Mut und Redlichkeit aus. Von Joas tapferen Söhnen sagt die Schrift, sie waren jeder anzusehen wie ein Königssohn. Aber bis auf einen waren alle in den Kämpfen gegen die Midianiter gefallen. Schlagen wir mal die Bibel auf, Richter 6, und wir lesen Vers 11. Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinthe bei Ophrah. Die gehörte Joas, den Abjesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Hier ist ein junger Mann. Seine Familie hat große Probleme, das ganze Volk hat große Probleme. Ihre Feinde fallen immer wieder über sie her und berauben sie. Nichts, was man zum Überleben braucht, ist vor ihnen sicher. No future. Was mag der Gideon wohl gedacht haben, als er da so heimlich in der Kälte den Weizen drosch? Die Alten mit ihren Geschichten. Früher, ja früher war immer alles besser. Da gab es einen Gott, der seine Hand über sein Volk Israel gehalten hat, der für sein Volk gekämpft hat, der sein Volk ernährt hat und stark machte. Die Alten erzählen viel, wenn der Tag lang ist, aber anscheinend glauben sie ihre Geschichten selbst nicht. Denn warum beten sie denn jetzt die Götter ihrer damaligen Feinde an? Was ist denn mit dem starken Gott der Väter Israels geworden? Was ist aus seinem Volk geworden? Mein Volk ist unterdrückt, unser Gott ist abgetaucht, meine Familie hat keine Bedeutung. Ich bin als einziger Sohn übrig geblieben. Meine Brüder sind von den Midianitern erschlagen. Die Alten sind mir kein Vorbild, die reden das eine und tun das andere. Wir lesen beim Geist der Weissagung, während Gideon still und verborgen arbeitete, sann er bekümmert über Israels Lage nach und wie das Joch der Unterdrücker abzuschütteln sei. Gideon, das arme Opfer der Umstände, hat er sich selbst bedauert? Nein. Wir wissen aus den inspirierten Schriften, dass er bekümmert über die Lage Israels war. Er hat nicht lamentiert, sondern einfach das Nächstliegende getan. Er hat für das Überleben seiner Familie gekämpft. Er hat heimlich Getreide gedroschen. Doch wo waren seine Gedanken bei der Arbeit? Wo sind unsere Gedanken bei der Arbeit? Sind unsere Gedanken bei Gott und bei seinem Volk? Dem Gideon war das wichtig. Ist dir die Gemeinde auch wichtig? Wir lesen mal Vers 12 und 13. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Was denkt ihr, warum hat Gott gerade den Gideon angesprochen und nicht die offiziellen Leiter und Führer der Gemeinde? Gideon war mutig, er war fleißig, er war nicht auf sich selbst bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes und im eben gelesenen Bibelvers erfahren wir mehr über seine Gedanken. Er hatte Fragen. Warum hat uns dies alles getroffen? Wo sind die Wunder, die Gott früher getan hat? Er fragte nach Gott. Er hatte erkannt, dass ihr Problem nicht ohne göttliches Wirken gelöst werden konnte. Die Götzen, die seine Familie anbetete, hatten ihnen schließlich auch nicht geholfen. Es gab nur eine Chance. Wenn es diesen Gott der Väter wirklich gäbe und wenn er wirklich so mächtig und stark wäre, dann, ja dann. Leider geht es manchen Adventisten und Adventistenkindern genauso. Vom Hörensagen kennen sie diesen Gott, erlebt haben sie ihn noch nicht. Vielleicht suchen sie nach Vorbildern in der Gemeinde und vielleicht erfahren sie dabei auch Enttäuschungen. Und so zögern manche, ihr Leben in die Hände dieses nebulösen Gottes zu legen. Aber von Menschen wirst du immer Enttäuschung erleben und du selbst wirst andere auch enttäuschen. Es gibt nur wenige Glaubenshelden in der Bibel, von denen nichts Schlechtes berichtet wird. Der Mann, der als Freund Gottes bezeichnet wird, Abraham, war ein Lügner. Mose, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht sprach, war ein Mörder. Aaron, der von Gott eingesetzte erste hohe Priester, hat eigenhändig ein Götzenbild gebaut. König David hat Ehebruch und Mord begangen. Der große Evangelist Paulus war ein Kopfgeldjäger und Mörder. Es ist erstaunlich, wie durch Gottes Gnade diese Männer zu Glaubenshelden wurden. Und ich bin so froh, dass in der Bibel auch von ihren Fehlern und Sünden zu lesen ist. Wenn die Bibel nur von vollkommenen Gläubigen reden würde, dann sähe es für mich persönlich schwarz aus. Diese Männer, die haben Gottes Macht und Güte erlebt, obwohl sie große Sünder waren. Sie haben gelernt, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und was hindert uns daran, Gott unser Herz zu öffnen? Wir brauchen nicht auf perfekte Vorbilder zu warten. Wir müssen selbst auch gar nicht perfekt sein. War Gideon perfekt, als Gott ihn ansprach? Bestimmt nicht. Aber Gideon gab Gott eine Chance. Er war offen für Gott. Er war mutig, er war fleißig. Er war nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes. Und er war offen für Gott. Anders als Gideon, als bei Gideons Zeiten, leben wir heutzutage ja nicht in einer No-Future-Situation. Es geht uns gut. Wir haben zu essen, wir haben ein Dach über den Kopf, wir können uns Kleidung kaufen, wir können uns frei bewegen, der Staat gewährt Freiheit. Bei Gideon gab es nur eine Chance, um aus dem Elend rauszukommen. Der Gott der Väter könnte das Problem beseitigen. Heutzutage sehen wir das oft nicht so. Das Leben ist voller Möglichkeiten, heißt es. Ergreife deine Chance. Es geht scheinbar ohne Gott. Nun, wie ist denn das Volk Israel in den ganzen Schlamassel mit den Midianitern hineingerutscht? Es ging ihnen doch gut. Sie hatten zu essen, sie hatten ein Dach über den Kopf, Kleidung, die Feinde waren besiegt. Doch dann hatten sie vergessen, dass sie das alles ihrem Gott zu verdanken hatten. Vielleicht dachten sie dann auch, das Leben ist voller Möglichkeiten, es geht auch ohne Gott. Und dann kamen die Midianiter und dann, ohne Gott, no future. Lesen wir mal weiter, Verse 14 und 15. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Menasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Lieber Gott, ich schaff das nicht, ich kann dir nicht nachfolgen. Wer bin ich schon? Bei der ersten Versuchung oder Prüfung werde ich versagen. Die Antwort ist vernünftig. Daran ist nichts auszusetzen. Gideon kann es nicht schaffen. Allein ist er zu schwach dafür. Nun überleg mal. Du kannst bei diesem Gedanken stehen bleiben. Du armes Opfer der Umstände. Oder genau zuhören, was Gott dem Gideon im nächsten Vers sagt. Vers 16. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Weil ich mit dir sein will. Das macht den Unterschied. Nicht mit unserer Kraft, sondern mit Gottes Kraft ist der Sieg möglich. Aber bevor ich mein ganzes Leben in deine Hand gebe, brauche ich erst einen Beweis, dass es dich wirklich gibt, Gott. Dass ich an deine Macht glauben kann. Ich kenne deine Kraft nur aus Erzählungen und aus den Schriften. Aber viele behaupten, die Schrift ist ein Märchenbuch und voller Widersprüche. Schauen wir mal Vers 17 bis 21. Er aber sprach zu ihm, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche doch nicht von hier, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe bringe und sie dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und bereitete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot von einem Epha Mehl. Das Fleisch legte er in einen Korb und goss die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Terebinte und legte es ihm vor. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und lege es auf den Felsen hier und gieße die Brühe darüber. Und er machte es. Da streckte der Engel des Herrn die Spitze des Stabes aus, den er in der Hand hatte, und berührte damit das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Da stieg Feuer auf von dem Fels und verzehrte das Fleisch und das ungesäuerte. Und der Engel des Herrn verschwand vor seinen Augen. Ein eindrucksvoller Gottesbeweis. Hat dieser Beweis dem Gideon etwas gekostet? Natürlich, Zeit, einen kostbaren Teil seines Besitzes und einen Vertrauensvorschuss. Was würden wir investieren, um einen Gottesbeweis zu bekommen? Zeit, täglich Gottes Wort lesen, um ihn kennenzulernen. Einen Teil unseres Besitzes, mit dem Zehnten können wir Gott prüfen, einen Vertrauensvorschuss. Haben wir es denn jemals 100% versucht, mit Gott zu leben? Haben wir ihm jemals diese Chance eingeräumt, seine Kraft in uns zu entfalten? Gideon, er war mutig, er war fleißig, er war nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes, er war offen für Gott und er war bereit, in seinen Glauben zu investieren. Gideon gab Gott eine Chance. Und was war das Resultat? Lesen wir weiter in der Geschichte, Verse 22 bis 24. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Wehe, mein Herr, Herr! Ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis zum heutigen Tag in Ophra, der Abiesritter. Jetzt wusste Gideon, dass es den Gott der Israeliten wirklich gab. Jetzt brauchte ihn niemand anderes zur Anbetung zu drängen. Nein, nun war es ihm ein Herzensbedürfnis und eine Hoffnung auf Friede wärmte sein Herz. Verse 25 und 26. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umhauen wirst. Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und reiß den Altar des Baal nieder, der deinem Vater gehört. Jetzt ging es ans Eingemachte. Zuerst mal der Stier des Vaters. Es heißt der zweite Stier, nicht der 200., auch nicht der 20. Stier. Vielleicht hatte der Vater nur noch zwei Stiere. Mit diesem Stier sollte Gideon den Baalsaltar des Vaters niederreißen und ihn dann opfern. Was wird sein Vater wohl dazu sagen? Gideons Vater gehörte zu den Abtrünnigen vom wahren Glauben. Und was würden wohl die Leute von Ophra sagen, die am Baalsaltar immer opferten? Glaube ohne Liebeswerke reicht nicht aus. Einem lebendigen Glauben werden Werke folgen. Gott gab dem Gideon einen Auftrag, einen Missionsauftrag. Er sollte in seiner Familie anfangen und die Götzen ausrotten. Dieser Auftrag erforderte Mut. Schließlich war er der Jüngste und hatte in seiner Familie nichts zu sagen. Warum zögerte er nicht, diesen Auftrag auszuführen? Er hatte Gott erlebt und kämpfte mit seiner, also mit Gottes Kraft. Er war nun überzeugt, diesen Gott gibt es. Er spürte seine Kraft, er war begeistert, aber er kannte diesen Gott noch nicht genug. Die Beziehung, das Vertrauen musste noch wachsen. Er war ein Lämpchen in Gottes Herde, aber er hatte seinen Hirten gefunden und war bereit, diesem zu folgen. Nun kam die erste Prüfung, 27 bis 29. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander: Wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde ihnen gesagt: Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Gideon wusste, dass er auf Widerstand stoßen würde, wenn er es öffentlich versuchte. Also tat er es heimlich. Noch scheute der Gideon eine offene Konfrontation. Er zog nachts los, um den Götzenaltar zu zerstören und dem wahren Gott einen Altar zu bauen und ihm zu opfern. Die Knechte taten, was er sagte. Dem Gideon war klar, dass seine Tat bekannt werden würde. Er war nicht dumm. Er wollte Gott gehorchen, er wollte es unbedingt, aber er traute sich selbst nicht. So handelte er zunächst heimlich. Zumindest hatte er seinen Teil getan und wenn seine Tat ans Licht käme, dann wäre Gottes Part gefragt. Schließlich hatte dieser ihm den Beistand versprochen. Und Gideon wurde nicht enttäuscht, weil er den Mut hatte, zu seinem Gott zu stehen, stand auch sein Vater auf. Weil Gideon den Anfang gemacht hatte mit einer Predigt ohne Worte, wir wissen, Taten sprechen oft lauter als Worte, wurde sein Vater zum Nachdenken gebracht. Und als dieser vom Besuch des Engels erfuhr, achtete er den Glaubensgehorsam seines Sohnes. Gideons Vater, dessen Wort mehr galt als das Wort seines Sohnes, trat nun öffentlich auf und seine Worte entlarvten den sinnlosen Götzendienst. Lesen wir Verse 30 bis 32. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus. Er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn erretten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man ihn Jerubbaal, indem man sprach: Baal führe mit ihm einen Rechtsstreit, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Natürlich war der Zorn der Leute in Ophra anfangs groß. Aber durch die Worte des Vaters wird ihnen ein Schleier von den Augen gezogen und ein Funke erklomm in ihren Herzen. Diese Männer waren dann auch die ersten, die sich um Gideon scharen, als es galt, gegen die Midianiter in den Krieg zu ziehen. Wer hätte das gedacht? Womit hat alles angefangen? Ein kleiner, unbedeutender Israelit, oder soll ich sagen, ein lauer Christ, hat sich getraut, sich hundertprozentig in Gottes Hand zu geben. Er hat Zeit, Kraft und sein Leben eingesetzt und es war ein Sieg in jeder Hinsicht. Gideon, er war mutig, er war fleißig, er war nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes. Er war offen für Gott, er war bereit, in seinen Glauben zu investieren und er war Gott gehorsam. Doch es geht weiter. Im Glaubensleben geht Stillstand mit Rückschritt einher. Der Funke der Erweckung musste weiter angefacht werden. Gott wollte sein Volk zu einem großen Sieg führen. Sieg über Götzendienst und Ungehorsam, Befreiung von den Midianitern und ewiges Leben. Gideons neu gewonnene Beziehung zu Gott, seine erste Liebe, seine Begeisterung beeindruckte das Volk. Die Alten und müde gewordenen erfuhren eine gewaltige Ermutigung durch diesen jungen Mann. Die junge No-Future-Generation bekam Hoffnung. Und gerade durch seine Jugend und Unerfahrenheit wurde jedem klar, dass hier Gottes Kraft am Wirken ist. Und Gideon? Gideon strahlte. Gottes Nähe verändert Menschenherzen. Und nicht nur das Herz. Man kann den Glauben im Gesicht ablesen. Gottes wahre Kinder sind anders. Gideon war nicht perfekt. Gideon war aber willig, seinen Weg mit dem Herrn zu gehen. Und Gott war ihm ein rücksichtsvoller, verständnisvoller und fürsorglicher Hirte. Gott gab ihm eine große Aufgabe, aber auch immer Ermutigung zur rechten Zeit. Lesen wir mal Vers 33 bis 40. Als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da rüstete der Geist des Herrn den Gideon aus und er stieß ins Schofferhorn und die Abies Ritter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boote nach Aser und Sebulon und Naphtali. Die zogen ihnen auch entgegen. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen. Wenn der Tau nur auf dem Vlies sein und der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand erretten wirst, wie du gesagt hast. Und es geschah so. Denn als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal mit dir rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Wieder geht Gideon einen Glaubensschritt voran. Und dann kamen die Bedenken. Woher kamen wohl die Zweifel und die Ängste? Wer hat sie gesät? Luther sagte einmal, dass man nicht verhindern kann, ihr kennt das, dass Vögel über den Kopf kreisen, dass man aber verhindern kann, dass sie ein Nest darauf bauen. Und der Teufel wird immer versuchen, uns zu verunsichern und er kämpft umso intensiver, wo eine Erweckung geschehen könnte. Aber Gideon hat das Nestbauen verhindert. Er kam mit seinen Ängsten zu seinem Gott. War das vermessen, was Gideon da machte? Nein, es war der einzig richtige Weg. Er sah seine Abhängigkeit von Gott. Er erkannte, ohne Gott kann er nichts tun. Ich las einmal das Zitat, problematisch ist nicht das Erkennen der eigenen Unvollkommenheit, sondern das Nicht-Erkennen. Nun, der Gideon hat seinen Mangel erkannt. Er sagte, Herr, die Aufgabe erscheint mir zu groß. Hier sind viele Krieger versammelt und alle schauen auf mich. Sie haben mir ihr Leben anvertraut. Ich trage Verantwortung für sie und für die Zukunft des ganzen Volkes Israel. Das Midianiterheer ist riesig. Ich bin kein erfahrener Krieger, ich bin kein erfahrener Führer. Mein Glaubensleben steht ganz am Anfang. Sicher, ich habe schon eine Erfahrung mit dir machen dürfen. Ich habe deine Allmacht kennengelernt. Aber weißt du, es geht hier nicht nur um mich. Das Leben aller steht auf dem Spiel. Bitte gib mir noch einmal eine Bestätigung, damit mir das Herz leichter wird. Und dann kam die Geschichte mit dem nassen und mit dem trockenen Vlies. Kennt ihr die Wirkung einer liebevollen, herzlichen Umarmung? Da steht jemand hinter mir. Ich bin nicht alleine. Jemand glaubt an mich. So muss diese Vliesgeschichte für die Gideon gewesen sein. Ist es vermessen von einem Kind, sich nach so einer Umarmung zu sehnen? Gideon zweifelte nicht an Gott, sondern an sich selbst. Und verständnisvoll schenkte ihm sein himmlischer Vater diese Umarmung. Wir haben einen gnädigen, einen geduldigen und einen liebevollen Gott. Und dieses kleine Glaubenslämmchen wurde jetzt zum Führer, zu einem Führer, der seinen Blick immer auf den wahren Hirten gerichtet hatte. Und nur so konnte er die nächste Hürde, die nächste riesengroße Prüfung bestehen. Gideon, er war mutig, er war fleißig, er war nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes. Er war offen für Gott. Er war bereit, in seinen Glauben zu investieren. Er war Gott gehorsam. Er kam mit seinen Zweifeln und Nöten zu Gott und erkannte seine Abhängigkeit. Lesen wir Richter 7, Verse 1 bis 3. Da machte sich Jerubbaal, das ist Gideon, früh auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war. Und sie lagerten sich bei der Quelle Harod. Das Lager der Midianiter aber befand sich nördlich von ihm beim Hügel More in der Ebene. Der Herr aber sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Es war in Israel zum Gesetz erhoben worden, dem Heer vor dem Auszug in den Kampf Folgendes öffentlich bekannt zu geben. Wer ein neues Haus gebaut hat und hat's noch nicht eingeweiht, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht sterbe im Krieg und ein anderer es einweihe. Wer einen Weinberg gepflanzt hat und seine Früchte noch nicht genossen, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Krieg sterbe und ein anderer seine Früchte genieße. Wer mit einem Mädchen verlobt ist und hat es noch nicht heimgeholt, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Krieg sterbe und ein anderer hole es heim. Und die Amtsleute sollen weiter mit dem Volk reden und sprechen, wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder feige mache, wie sein Herz ist. Gideon unterließ diese übliche Verkündigung, weil sein Heer im Vergleich zu dem des Feindes so klein war. Aber Gott hat auf diese Verkündigung bestanden. Von 32.000 Mann kehrten 22.000 Mann um. Frage, wie viele von denen hatten wohl gerade ein neues Haus gebaut, einen Weinberg neu bepflanzt oder sich gerade verlobt? Ich schätze mal, das waren gar nicht so viele. Folglich war der Großteil der Umkehrer furchtsame Angsthasen. Ist es eigentlich okay, sich vor einem Kriegszug zu fürchten? Ja, ich denke, das ist okay. Jeder vernünftige Mensch hat Angst vor so einem Kampf. Aber warum sind dann die 10.000 Mann geblieben? Hatten denn diese keine Angst? Der Geist der Weissagung schreibt, der Herr sah den Stolz und den Unglauben seines Volkes. Angefeuert durch Gideons begeisternden Aufruf, hatte es sich schnell gewinnen lassen. Aber beim Anblick der ungeheuren Zahl von Midianitern fürchteten sich viele. Doch gerade sie hätte nach Israels Sieg den Ruhm für sich in Anspruch genommen, statt ihn Gott zuzuschreiben. Es war also Unglaube gepaart mit Stolz, die 22.000 von den 10.000 unterschieden. Mehr als zwei Drittel der Streitmacht Gideons war ungläubig und stolz. Gott konnte mit diesen Männern nichts anfangen. Aber achten wir darauf, diese 22.000 Mann entschieden sich selbst dafür, das Heer zu verlassen. Lasst uns die Bibelgeschichte mal typologisch betrachten. Gottes Volk, heute die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, sind diese 32.000 Mann. Wie viele von ihnen verlassen Gottes Heer aus bewusster Entscheidung? Bei Gideon waren es mehr als zwei Drittel. Sie werden hier als ungläubig und stolz beschrieben. Ob diese Israeliten wohl ihre Entscheidung bereut hatten? Sie hatten keinen Teil am Kampf, am Sieg, an dieser großen Glaubenserfahrung. Der Zug war abgefahren, ohne sie. Wir lesen weiter in Richter 7, die Verse 4 bis 7. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso, wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Aber das ganze übrige Volk soll nach Hause gehen. Hier sichtet jetzt Gott aus. Vers 8 steht, und sie nahmen die Verpflegung des Volkes an sich und ihre Schofferhörner. Aber die anderen Israeliten ließ er alle gehen, jeden in sein Zelt. Und er behielt die 300 Mann bei sich. Das Lager der Midianiter aber war unter ihm in der Ebene. Gideon führte also seine Leute hinab ans Flussufer und sie erwarteten nun sofort gegen den Feind vorzurücken. Einige wenige nahmen noch schnell etwas Wasser mit der Hand auf und schlürften es im Weitergehen, aber die weitaus meisten knieten nieder und tranken in aller Ruhe das Wasser direkt aus dem Fluss. Im Buch Patriarchen und Propheten lesen wir über diese 9.700, die Gott ausgesichtet hat. Und wenn wir dies lesen, dann lasst uns auch immer typologisch das auf uns beziehen. Denn auch wir wissen, dass Gott sein Endzeitvolk sichten wird. Da heißt es, oft lässt sich der Charakter eines Menschen auf die einfachste Weise prüfen. Die in Zeiten der Gefahr nur auf ihre eigenen Bedürfnisse bedacht waren, sind nicht die Männer, auf die man sich im Notfall verlassen kann. Für Träge und Bequeme ist im Werk des Herrn kein Platz. Die 9700 in Zeiten der Not nur auf ihre eigenen Bedürfnisse bedacht, träge und bequem. Und die übrigen 300, wie werden die beschrieben? Die Männer, die Gott erwählte, waren die wenigen, die sich bei der Pflichterfüllung nicht durch persönliche Dinge aufhalten ließen. Diese 300 besaßen nicht nur Mut und Selbstbeherrschung, sie waren auch Glaubensmänner. Gerade durch sie konnte Gott Israel befreien. Erfolg ist nicht von Zahlen abhängig. Gott kann ebenso gut durch viele wie durch wenige erretten. Er wird nicht so sehr durch die große Anzahl geehrt, als durch den Charakter seiner Helfer. In Psalm 33, Vers 16 steht, einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Oder in Sacharja 4, Vers 6 steht da, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Aber diese beiden Bibelverse wurden erst nach Gideons Zeit niedergeschrieben. Aber es gab ein ermutigendes Wort in 3. Mose 5, Vers 8, das dem Gideon vielleicht bekannt war. Da heißt es, 5 von euch werden 100 jagen und 100 werden 10.000 jagen und eure Feinde werden vor euch her durchs Schwert fallen. Ohne zu zögern, ließ Gideon also den größten Teil seiner Armee ziehen. Kein Widerwort, kein Wenn und Aber. Dieser Niemand aus Gottes Volk ist zu einem aktiven Glaubensmann geworden, der sich nicht mehr hinter seiner eigenen Schwäche versteckt. Er ist ein offener Kämpfer für die Wahrheit, ein Führer, dem man vertraut und dem man folgt. Ob Gideon in dieser Nacht wohl gut geschlafen hat? Wie sah es in der Gedankenwelt dieses Glaubensmannes wohl aus? Hat ein Glaubensmann keine Angst? Ellen White schreibt, er war entsetzt. Vielleicht sagte er sich, dass es keinen Grund für Ängstlichkeit gibt. Vielleicht dachte er, schäm dich, Gideon. Wenn dein Glaube größer wäre, dann hättest du keine Angst. Die Soldaten schauten auf ihn, er durfte keine Angst zeigen. Er verkniff sich die Angst. Und Gott? Gott hatte kein Problem mit seiner Angst. Gott sagte, Gideon, komm zu mir, ich helfe dir, mit deiner Angst umzugehen. Schauen wir mal Richter 7, 9 bis 14. Und der Herr sprach in derselben Nacht zu ihm, steh auf und geh ins Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass deinen Burschen Pura mit dir ins Lager hinuntersteigen, damit du hörst, was sie reden. Dann werden deine Hände erstarken, dass du gegen das Lager hinabziehen wirst. Da stieg Gideon mit seinem Burschen Pura hinunter bis zu den äußersten Vorposten, die zum Lager gehörten. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, so dass sie umstürzten und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Gideon, er war mutig, er war fleißig, er war nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes. Er war offen für Gott, er war bereit, in seinen Glauben zu investieren, er war Gott gehorsam. Er kam mit seinen Zweifeln und Nöten zu Gott und erkannte seine Abhängigkeit. Er vertraute Gott vollkommen, gegen jede menschliche Vernunft. Und unabhängig von seinen Gefühlen. Jede Begegnung Gideons mit Gott war eine Ermutigung. Gideon lernte, sein Vertrauen zu 100% auf Gott zu setzen. Alle seine Ängste, Zweifel und Verunsicherung konnte er Gott vorlegen und Gott hat sich auf ihn eingelassen. Er hat ihm diese Bürden abgenommen und diesen jungen Mann veredelt. Was wirst du tun, wenn Gott dir heute zuruft? Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gib Gott eine Chance. Gideon war kein Held, weil er keine Angst hatte und loszog, sondern weil er sein Vertrauen ganz auf Gott und seine Kraft setzte. Schauen wir noch Verse 16 und 17 an. Und er teilte die 300 Mann in drei Abteilungen und gab ihnen allen Schofarhörner in die Hand und leere Krüge und brennende Fackeln darin. Und er sprach zu ihnen, schaut auf mich und macht es ebenso. Siehe, wenn ich an den Rand des Heerlagers komme, so macht auch ihr es, wie ich es mache. Zu wem sprach Gideon das? Zu diesen 300, die übrig geblieben sind. Er war mutig, er war fleißig, er war nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes. Und eins war Gideon nicht, er war nicht stolz. Das war seine Ausgangssituation. Dann kam die Begegnung mit Gott. Und dann, er war offen für Gott, er war bereit, in seinen Glauben zu investieren. Er war Gott gehorsam, er kam mit seinen Zweifeln und Nöten zu Gott und erkannte seine Abhängigkeit. Er vertraute Gott vollkommen, gegen jede menschliche Vernunft und unabhängig von seinen Gefühlen. Und die 300, die ihm gegen die Midianiter in den Krieg gefolgt sind, wir wissen nicht viel von ihrer Ausgangssituation. Wir wissen, was sie nicht waren, stolz und ungläubig, träge und bequem. Sie waren mutig und hatten Selbstbeherrschung. Wie viele von diesen 300 waren wie Gideon jahrelang ohne große Bedeutung gewesen. Aber Gott sah ihr Herz. Und als Gideon sie rief, schauten sie nicht weg. Jetzt kann man auch von ihnen sagen, von diesen 300, sie waren mutig, sie waren fleißig, sie waren nicht nur auf sich bedacht, sondern bekümmert über die Lage des Volkes. Sie waren offen für Gott, sie waren bereit, in ihren Glauben zu investieren. Sie waren Gott gehorsam, sie kamen mit ihren Zweifeln und Nöten zu Gott und erkannten ihre Abhängigkeit und sie vertrauten Gott vollkommen, gegen jede menschliche Vernunft und unabhängig von ihren Gefühlen. Und Gideon sagt zu ihnen, dann macht auch ihr es, wie ich es mache. Gideon wurde zu einem Vorbild für viele, auch für uns. Jeder von uns kann mit Gottes Hilfe zu einem Glaubensmann werden. Die Endzeitgemeinde braucht solche Glaubensmänner und Frauen. Wenn dir der Mut fehlt, der Heilige Geist will dich gerne damit ausstatten. Lasst uns um diese Charaktereigenschaften der 300 ringen, um unseren Platz in Gottes Heer. Das Adventvolk steht auch in einem Kampf und das Heer des Feindes ist riesengroß und stark. Auch im Adventvolk gibt es Gideons. Auch im Adventvolk gibt es die 300. Oder soll ich sagen die 144.000, die dem Lamm nachfolgen, wo es hingeht. Wir werden nicht als Gideons geboren oder als Helden. Aber wir können dazu werden durch Gottes Gnade. Lasst uns offen sein für Gott, unseren Stolz ablegen und bereit sein, in unseren Glauben zu investieren. Gideon, den Gott erwählte, um die Midianiter zu vertreiben, hatte keine besondere Stellung in Israel. Er war weder Fürst noch Priester noch Levit. Er hielt sich selbst für den Geringsten in seines Vaters Haus. Aber Gott sah in ihm den mutigen, lauteren Mann, der sich selbst nicht viel zutraute, aber willig war, der Führung des Herrn zu folgen. Jeder von diesen 32.000 hatte die Chance, unter den 300 Helden zu sein. Jeder von uns hat die Chance, unter dem Banner Christi zum Sieg zu schreiten. Gott erwählt für sein Werk nicht immer hochbegabte Männer, sondern solche, die er am besten gebrauchen kann. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Am erfolgreichsten kann der Herr durch jene wirken, die sich ihrer Unzulänglichkeit am stärksten bewusst sind und sich auf ihn als Führer und Quelle ihrer Kraft verlassen. Er wird sie stark machen, indem er ihre Schwachheit mit seiner Kraft vereint und klug, indem er ihre Unwissenheit mit seiner Weisheit verbindet. Der Herr mit dir erwartet nur darauf, aus dir einen tapferen Helden zu machen. Amen. Wunderbarer Vater im Himmel, danke, dass du diese Geschichten in deinem Wort verankert hast. Wir werden nicht als Helden geboren, aber wir möchten durch deine Kraft zu diesen Glaubenshelden werden. Wir wollen treu zu dir stehen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen es wagen, in unser Glauben zu investieren. Mach du uns zu diesen 300 Mann. Du kannst es, du hast es so oft gemacht. Herr, hilf uns in dieser kommenden Woche, jeden Tag, dir näher zu kommen, dich näher kennenzulernen und an Stärke und Kraft zu gewinnen. Wir bitten dies, weil du es vermagst und weil wir sehen können, dass du ein kräftiger Gott bist, der Einzige, der zum Sieg führen kann. Wir wollen dir folgen in Jesu Namen. Amen.